Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Nachrichtenmagazin.
Heute mit folgenden Themen. Papst Franziskus ruft zum Einsatz gegen Kindersklaverei auf. Notre-Dame-Wiederaufbau ist Zeichen der Hoffnung für die ganze Welt. Und der letzte Stand der Vorbereitungen auf das Heilige Jahr in Rom. Um dies und mehr geht's heute bei uns. Herzlich willkommen zum Nachrichtenmagazin von Radio Vatikan, heißt sie Anne Preckel. Papst Franziskus hat zum Gebet für die Millionen von Kindern aufgerufen, die heute weltweit unter sklavenähnlichen Bedingungen leben. Jedes Kind, das verlassen, ausgegrenzt oder ohne medizinische Versorgung oder Schulbildung zurückgelassen wurde, ist ein Schrei, der zu Gott aufsteigt, das hebt der Papst in einer Nachricht auf X hervor. Um Kindersklaverei zu beenden, muss man den betroffenen Familien alternative Verdienstmöglichkeiten erschließen. Das betont am Internationalen Tag gegen Kindersklaverei im Interview mit uns der Chefredakteur des österreichischen Missio-Magazins Alle Welt, Christoph Lehermeyer.
Zwar habe sich die Situation dank der stärkeren Bewusstseinsbildung verbessert, meint Lehermeyer, der selbst in betroffenen Gebieten recherchiert hat.
Trotzdem ist es ja auch in Pakistan die Lage weiterhin prekär. Es ist einfach wir haben es hier mit stark wachsenden Bevölkerungszahlen in diesen Ländern zu tun, mit Ländern, in denen Armut immer noch weit verbreitet ist und in denen solche Phänomene bis heute ebenso weit verbreitet sind.
Generell sei weltweit die Zahl der Kinder, die sich in sklavenähnlichen Zuständen und Ausbeutung befinden, zurückgegangen. Doch immer noch seien, so die letzten Schätzungen der Kinderhilfsorganisation UNICEF, rund 160 Millionen Kinder weltweit betroffen. Insbesondere in Ländern wie Pakistan riskiere besonders die christliche Minderheit, gehöre sie doch der untersten Schicht der Gesellschaft an, wo Ausbeutung und Kinderarbeit naturgemäß weit verbreitet sein, gibt Lehermeyer zu bedenken.
Ich war für Recherchen für unser Missio-Magazin Die Alle Welt in Pakistan und habe mich mit diesem Problem der Schuldknechtschaft, der Ausbeutung beschäftigt, bin dem nachgegangen, besonders in den Ziegelfabriken. Ziegelfabriken, dort ist es gang und gäbe, dass Kinder beim Klopfen und beim Machen dieser Ziegeln eingesetzt werden.
Damals habe er einen 5-jährigen Jungen, Saim, getroffen, dessen Bild dann auch auf dem Cover des Missio-Magazins landete. Seine Geschichte sei praktisch ein Beispielfall, wie es gelingen könne, derart missbrauchte Kinder aus diesen prekären Verhältnissen zu befreien, berichtet Lehrmeier, der für die damaligen Recherchen in der Region Punjab unterwegs war.
Wir haben zuerst in der Alle Welt diese Geschichte gemacht und habe dann Multan, das ist in der Region Punjab, diese Ziegelei besucht. Da sind hunderte christliche Familien, die Tag für Tag nichts anderes tun, als Ziegel zu machen unter verheerenden Verhältnissen. Und dieser Bub, als ich ihn dann besucht habe, ist es dank der Hilfe der örtlichen Caritas gelungen, viele dieser Kinder in die Schule zu bekommen. Weil das ist ja das Essentielle, dass der Schritt aus der Schuldknechtschaft ist ja nur dann auch möglich, wenn diese Kinder dann in die Schule gehen können, wenn diese Bildung erwerben und wenn damit sichergestellt ist, dass zumindest die nächste Generation ein besseres Leben hat.
2 Jahre später habe er denselben Jungen wieder getroffen, mittlerweile ein richtiger Schulbub, der dank der Caritas-Arbeit gemeinsam mit hunderten weiteren Kindern aus prekären Verhältnissen nachmittags die Schule besuchen konnte. Für Radio Vatikan, Christine Seuss.
Der 16. April wird jedes Jahr als internationaler Tag gegen Kindersklaverei begangen. Dieses Datum wurde gewählt, um an den kleinen Iqbal Masi zu erinnern, der am 16. April 1995 im Alter von 12 Jahren in Pakistan ermordet wurde, weil er sich für den Schutz von Kindern vor Arbeitsausbeutung eingesetzt hat. Hören Sie nun weitere News. Frankreich. Ein Zeichen der Hoffnung für die ganze Welt sieht in der Wiedereröffnung von Notre-Dame de Paris, 5 Jahre nach dem Großbrand, der Rektor der Kathedrale. In einer zerbrochenen Welt voller Spannungen und Verzweiflung zeige sie, was tot schien, steht immer noch, dank der Solidarität aller, die das möglich gemacht haben. Dies sagte Olivier Ribadeau-Dumas gegenüber der Diözesanen-Online-Quelle Paris-Notre-Dame zum 5. Jahrestag des Brandes vom 15. und 16. April 2019. Im Zuge von Renovierungsarbeiten war damals ein Großfeuer ausgebrochen, das Dächer und Dachstuhl, Teile der Gewölbe sowie den Vierungsturm zerstörte. Die Wiedereröffnung der Kathedrale soll am 8. Dezember stattfinden. Vatikan. In Vorbereitung auf den zweiten Teil der Synode zur Synodalität im Oktober organisieren Spitzen katholischer Frauenorganisationen gemeinsam Gespräche im Geist. Dazu findet am 23. April ein internationaler Zoom-Workshop statt. Die Initiative führt die Weltunion der katholischen Frauenorganisationen in Zusammenarbeit mit ihrem Weltfrauenobservatorium und dem ignatianischen Begegnungsnetzwerk Ignatian Encounter Ministry durch. Ziel ist, die Synodenmethodik in die Praxis umzusetzen und die Beteiligung von Frauen an einer synodalen Kirche in Mission zu vertiefen. Anmeldeschluss für die Veranstaltung ist der 18. April. Mehr Infos dazu auf unserer Website radiovatikan.de. Vereinte Nationen. UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk hat Israel erneut vorgeworfen, humanitäre Hilfe im Gazastreifen zu behindern und zivile Bauwerke zu zerstören. Während des islamischen Festes Eid al-Fitr vergangene Woche habe die israelische Armee im Zentrum der Enklave und in Gazastadt mindestens 8 Moscheen angegriffen und am Sonntag 3 weitere zerstört, erklärte Türk am Dienstag in Genf. Insgesamt seien nach Angaben der Hamas geführten Behörden mittlerweile 534 Moscheen zerstört oder beschädigt worden. Der UN-Vertreter betonte, religiöse Stätten stünden unter besonderem Schutz des Kriegsrechts. Türk verlangte von neuem einen sofortigen Waffenstillstand. Die Geiseln in der Hand militanter Palästinenser müssten freigelassen und humanitäre Hilfe ungehindert zugelassen werden. Wer humanitäre Hilfe bringe oder suche, dürfe niemals angegriffen werden. Polen. Zehntausende Polen haben sich den von der Kirche unterstützten Straßenprotesten angeschlossen, nachdem die Gesetzgeber Pläne zur Liberalisierung von Abtreibung im Land vorangetrieben hatten. Die polnischen Proteste folgten auf eine Resolution des Europäischen Parlamentes vom 11. April, die fordert, dass der Zugang zu sicherer und legaler Abtreibung als Grundrecht in den EU-Verträgen aufgenommen wird. Am Sonntag fand in verschiedenen Städten des Landes der nationale Marsch für das Leben statt. In Warschau nahmen über 50.000 Menschen an der Demonstration unter dem Motto »Es lebe Polen« teil. Am 24. Dezember will Papst Franziskus das heilige Jahr 2025 eröffnen. Die Stadt Rom investiert in viele kleinere, aber bleibende Maßnahmen. Die wenigen größeren Baustellen liegen im Zeitplan und die Stadt fühlt sich gewappnet für die erwarteten 50 Millionen Menschen. Das erklärte der zuständige Stadtrat Mariano Angelucci vor internationalen Journalisten an diesem Dienstag in Rom.
Doppelt so viele Besucher wie beim letzten regulären Heiligen Jahr, nämlich 50 Millionen, erwartet die Stadtverwaltung in Rom, alles in allem, Touristen mit eingerechnet. Die Großveranstaltungen des Heiligen Jahres werden sich auf 5 Orte konzentrieren, 3 im Zentrum und 2 außerhalb.
Piazza San Pietro,
Petersplatz, Lateran, Circus Maximus sowie der Park von Centocelle und Tor Vergata, beide in der südöstlichen Peripherie. Dass die von massiven Verkehrsproblemen geplagte Metropole mit dem Transport zu vieler Gäste überfordert sein könnte, glaubt man in der Stadtverwaltung nicht. Wir haben einen umfassenden Empfangs- und Arbeitsplan, um sicherzustellen, dass alles reibungslos verläuft, sagt Mariano Angelucci, der in der Kommune Rom für Tourismus und Großevents verantwortlich ist. Pilgernde seien häufig zu Fuß unterwegs. Dennoch hat die Stadt massiv in den öffentlichen Nahverkehr investiert. Wir haben die gesamte U-Bahn-Flotte der Linien A und B erneuert und arbeiten an der Renovierung sämtlicher Stationen, so der Stadtrat. Dadurch werden die U-Bahn-Linien A und B rechtzeitig zur Öffnung des Heiligen Jahres wieder optimale Fahrzeiten haben, was es ermöglicht, eine größere Anzahl von Pilgern und Touristen in unserer Stadt zu empfangen. Rom hat derzeit nur zwei Metrolinien, A und B, die sich am Hauptbahnhof Termini kreuzen. Die dritte, Metro C, ist noch im Bau. Es fehlen ausgerechnet die Haltestellen im Zentrum. Angelucci zufolge wird der für Touristen besonders wichtige U-Bahnhof am Kolosseum bis zur Mitte des Jahres 2025 eröffnet. Außerdem hat die Stadt 500 neue Linienbusse angeschafft und sie will 4 neue Straßenbahnlinien einrichten. Ob die zum Heiligen Jahr bereits fahren, ist nicht ganz klar. Wir haben einen Verkehrsplan für die nächsten 10 Jahre erstellt, so der Stadtrat. Überhaupt richtet Rom bei der Planung der Infrastrukturmaßnahmen fürs Heilige Jahr den Blick auf das Bleibende. Wir haben beschlossen, das Jubiläumsprojekt genau auf diese Weise anzugehen. Mit 5 bis 6 großen Projekten, aber vor allem mit vielen kleinen Eingriffen in die Stadt, die auch die zukünftige Lebensqualität verbessern werden. Wir arbeiten an Straßen, Gehwegen, Parks, städtischen Gebieten und Schulstraßen. Wir wollen eine bessere Stadt für die Einwohner Roms nach Abschluss des Heiligen Jahres haben.
Dopo la fine del Giubileo.
Gudrun Seiler, Radio Vatikan.
Und nun geht es rund. Bayer Leverkusen hat sich erstmals die deutsche Fußballmeisterschaft gesichert. Für Leverkusen-Fans war das wie Ostern und Weihnachten zusammen. Da gratuliert auch der Kölner Erzbischof und FC-Fan Rainer Maria Kardinal Wölki.
Auch als FC Köln-Fan zoll ich dieser großen Leistung meine volle Anerkennung, schreibt der Kölner Erzbischof in einem am Montag veröffentlichten Post auf der Facebook-Seite des Erzbistums Köln. Das Team hat diesen Titel absolut verdient, so Kardinal Wölki. 5 Spieltage vor Saisonende hatte sich der Verein Bayer Leverkusen am Sonntag die deutsche Fußballmeisterschaft gesichert. Er gewann 5:0 gegen Werder Bremen. Der Erfolg wurde in Leverkusen ausgelassen gefeiert. Die Stadt gehört zum Erzbistum Köln. Unsere Kollegen vom Kölner Domradio sprachen mit dem Leverkusener Stadtdechant Heinz-Peter Teller.
Gestern haben die Glocken geläutet, sofort, als das klar war, alle Glocken an, so wie Ostern. 4-5 Minuten, das haben wir schon gemacht, ja klar. Das haben auch die Küster unter sich gemacht, da brauche ich mich gar nicht kümmern, das läuft alles automatisch.
Das Image der Stadt Leverkusen wird vom Chemieriesen Bayer dominiert. Bayer steckt inzwischen in der Krise. Deshalb sei es für das Selbstbewusstsein der Stadt wichtig, in so einer Situation den Meistertitel gewonnen zu haben.
Ja, ich glaube schon, dass das psychologisch große Wirkung hat und den Zusammenhalt der Stadtgesellschaft fördert, der unterschiedlichen Stadtteile. Leverkusen hat ja auch kein Zentrum in dem Sinn wie Köln etwa, sondern es ist ja so ein bisschen zersiedelt in 3 Zentren. Und das ist natürlich immer eine förderliche Maßnahme. Auch die verschiedenen Volksgruppen, die da sind, alle jubeln zusammen. Das ist schon eine schöne Sache. Ich sah das gestern bei uns gegenüber, ist eine griechische Kneipe. Da waren etliche Leute aus allen möglichen Ländern, die zusammen gefeiert haben. Ich finde das toll.
So der Leverkusener Stadtdechant Heinz-Peter Teller. Für Radio Vatikan, Mario Galgano.
Und damit endet unser Nachrichtenmagazin an diesem Dienstag. Anne Preckel war heute im Studio und verabschiedet sich herzlich von Ihnen. Besuchen Sie uns gerne auch im Internet auf radiovatikan.de. Dort finden Sie News, Berichte, Podcasts und auch Videos rund um Papst Vatikan und aus der Weltkirche. Alles Gute für Sie, wo immer Sie uns zuhören. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.